Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke und diesen Themen in der Sendung. Das deutsche Lieferkettengesetz soll aufgeweicht werden. Warum hier die Bundesregierung rechtswidrig handeln könnte, dazu gleich ein Interview mit Franziska Humbert von Oxfam Deutschland. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, geht von enormen Auswirkungen des Klimawandels auf den Arbeitsmarkt ihrer Mitgliedsländer aus. Wo hier Deutschland steht, klären wir gleich. Und ein Schutzprojekt für die Wildkatze in Deutschland feiert 20. Geburtstag. Was die Schutzanstrengungen bisher gebracht haben, erklärt mir Friederike Scholz vom BUND, für Wildkatzenprojekte da zuständig. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, wie und wo Sie verschiedene Dinge ausleihen können, ohne sie gleich kaufen zu müssen. Zunächst aber zu unserem ersten Thema. Das deutsche Lieferkettengesetz ist erst seit etwas mehr als anderthalb Jahren in Kraft. Es regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten, etwa der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne oder den Schutz der Umwelt. Jetzt haben die Spitzen der Bundesregierung aber beschlossen, es aufzuweichen, um die Wirtschaft zu stärken. Das könnte aber im Widerspruch zu EU-Recht stehen, sagt jetzt ein Gutachten von Oxfam und German Watch. Ich konnte vor der Sendung mit Franziska Humbert von Oxfam sprechen und habe sie zunächst gefragt, wenn die Bundesregierung jetzt den EU-weiten Standards folgen will, wäre das jetzt wirklich so eine Katastrophe?
Ja, denn damit würde ja der Schutz abgesägt. Das heißt, der Schutz für Menschenrechte und Umwelt, wie Sie bereits gesagt haben, und Leidtragenden wären dann eben die Betroffenen vor Ort, die ja weil ja weniger Unternehmen betroffen sind. Und das heißt eben auch, dass im Endeffekt in den Ländern weniger Betroffene erreicht würden.
Aber diese Abschwächung ist auch nur vorläufig. Ist das dann wirklich so ein großes Problem?
Na, insgesamt erfasst die EU-Richtlinie ja auch weniger Unternehmen als das bestehende deutsche Lieferkettengesetz. Denn die EU-Richtlinie betrifft Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl von 1.000 und sieht auch noch eine Umsatzschwelle von 450 Millionen Euro vor. Das sind ungefähr 1.500 Unternehmen. Dagegen sind beim deutschen Lieferkettengesetz ungefähr 4.500 Unternehmen betroffen. Das heißt, auch langfristig wäre der Kreis der erfassten Unternehmen kleiner und der Schutz der Menschenrechte eben auch weniger.
Und wie genau wäre denn jetzt eine Abschwächung des Lieferkettengesetzes durch die Bundesregierung Ihrer Einschätzung nach rechtswidrig?
Diese Absenkung ist europarechtswidrig, denn in der Richtlinie selbst gibt es ein sogenanntes Verschlechterungsverbot. Das sieht vor, dass die Mitgliedstaaten das bestehende Schutzniveau nicht absenken dürfen. Das heißt, dass Deutschland unter anderem die Anzahl der gegenwärtig vom Lieferkettengesetz erfassten Unternehmen mit Verweis auf die Richtlinie nicht einschränken darf. Wenn es das trotzdem tut, riskiert es ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren.
Und können Sie da nochmal genau auf dieses Vertragsverletzungsverfahren genauer eingehen? Was wären denn die Konsequenzen, wenn die Bundesregierung denn tatsächlich an der Abschwächung festhält und die EU-Kommission dann ihrer Rechtsauffassung folgen würde?
Naja, dann stünde es der Kommission, aber auch Mitgliedstaaten frei. Die könnten dann eben Deutschland vor den Europäischen Gerichtshof bringen und eben so ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen. Das ist gar nicht so unüblich. Denken Sie nur an die Maut, die ja auch europarechtswidrig war. Da gab es auch ein sogenanntes Vertragsrechtsverletzungsverfahren. Und das bedeutet dann eben auch Strafen in Millionenhöhe, die Deutschland am Ende zahlen muss.
Und was ist denn Ihre Einschätzung? Warum macht die Bundesregierung diese Ankündigung und darf sie das denn eigentlich öffentlich tun?
Die Bundesregierung beugt sich wahrscheinlich dem Druck der Wirtschaftsverbände und hofft, so durchzukommen. Beim Lieferkettengesetz oder bei der EU-Richtlinie gab es ja in der Vergangenheit viele Vorstöße, die bestehende gewöhnliche EU-Prozesse bereits torpediert haben. Das hat zum Beispiel die FDP ja auch im Frühjahr gemacht, wo sie trotz des ausgehandelten Kompromisses im Trilogverfahren dann im März der EU-Richtlinie im Ministerrat doch nicht zustimmen wollte. Oder auch seitens Habeck, der das Lieferkettengesetz kürzlich einfach aussetzen wollte, was ja auch rechtlich problematisch ist. An dieser Stelle will ich aber nochmal aufräumen mit dem weit verbreiteten Argument, dass die EU-Richtlinie ein Bürokratiemonster sei. Das verbreiten oft die Wirtschaftsverbände. Das ist aber so falsch. Deutsche Unternehmen müssen sich nicht vor der EU-Richtlinie fürchten. Sie ist kein Bürokratiemonster.
Weil wir jetzt gerade bei den Unternehmen sind, was bringt denn diese Abschwächung jetzt für die Unternehmen, die schon angefangen haben, nach den bislang strengeren deutschen Regeln zu spielen? Werden die jetzt gewissermaßen bestraft?
Ja, für die Unternehmen würde ich denken, ist das ein Nachteil, denn sie haben ja bereits investiert, ne, in Personal, in mehr Know-how, wie man eben diese Sorgfaltspflichten umsetzt. Und das sind ja langfristige Investitionen, die sie getätigt haben und wo diese kurzzeitige Abschwächung ja nichts bringt. Denn am Ende müssen sie ohnehin die Vorgaben der umgesetzten EU-Richtlinie erfüllen.
Oxfam und weitere Nichtregierungsorganisationen haben jetzt auch schon vor den deutschen Gerichten Verfahren auf Grundlage des deutschen Lieferkettengesetzes angestrebt. Es laufen auch noch Verfahren. Was konkret würde denn eine Abschwächung für diese noch laufenden Verfahren bedeuten?
Ja, es gibt ja nach dem Lieferkettengesetz kann man beim Bundesamt für Einfuhr- und Ausfuhrkontrolle, kurz dem BAFA, da kann man Beschwerde einreichen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben zu Rewe und Edeka haben wir Beschwerde eingereicht wegen Sorgfaltsrechtsverletzungen und diese Verfahren laufen. Und jetzt bei dieser Abschwächung des Anwendungsbereiches wäre natürlich denkbar, dass die betroffenen Firmen gar nicht mehr vom Lieferkettengesetz erfasst sind und daher die Verfahren ausgesetzt werden. Das wäre natürlich fatal für die Betroffenen, die teilweise ihre Existenz für diesen Prozess aufs Spiel gesetzt haben, der dann einfach ausgesetzt wird. Allerdings ist das wohl verfassungsrechtlich auch problematisch, in laufende Verfahren einzugreifen. Deswegen hoffen wir eigentlich, dass die laufenden Verfahren so weitergehen. Aber es wäre denkbar.
Sie haben jetzt gesagt, Sie hoffen, dass die laufenden Verfahren weitergehen. Es herrscht doch jetzt aber doch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Wie gehen Sie denn mit dieser Rechtsunsicherheit um?
Ja, das ist ja der größte Vorwurf, diese Rechtsunsicherheit. Ne? Also für Unternehmen ist es am besten, Rechts- und Planungssicherheit zu haben. Daher finden wir aus Sicht der Zivilgesellschaft es auch fatal, dass so zahlreiche Abschwächungen und Einschränkungsversuche unternommen werden. Für Unternehmen ist es am besten, wenn sie eine Planungssicherheit haben, dann können sie entsprechende Investitionen treffen, die sich ja langfristig auch rentieren. Es gibt zahlreiche Studien auch aus der Pandemie, die bezeugen, dass Unternehmen umso profitabler arbeiten, desto mehr sie sich mit ihrer Lieferkette auskennen. Diese Unternehmen sind auch besser durch die Pandemie gekommen. Und nicht zuletzt zeugen ja auch die zahlreichen Unternehmensstatements pro Lieferkettengesetz oder auch pro EU-Richtlinie von Unternehmen wie IKEA, Hapag-Lloyd, Aldi Süd, Tchibo und so weiter, dass Unternehmen durchaus keine Angst haben vor der EU-Richtlinie und diese durchaus machbar ist und auch Profit bringt und Vorteile.
Sagt Franziska Humbert von Oxfam. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat untersucht, wie der Klimawandel und entsprechend ehrgeizige Klimaschutzpakete sich auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten von Millionen von Arbeitern. Dieter Nürnberger berichtet.
Bis 2050, also innerhalb der kommenden gut 25 Jahre, wollen die OECD-Länder Treibhausgasneutralität erreichen. Sie wollen emissionsintensive Bereiche der Wirtschaft umbauen, hin zu einer weitgehend CO2-freien Produktion. In der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind derzeit 38 Länder vertreten. Es sind vor allem die westlichen Industrieländer in Nordamerika, Europa, Australien und Japan. Doch wie wird sich der angestrebte Wandel in der Beschäftigung auswirken? Erste Antworten gibt der heute vorgestellte OECD-Beschäftigungsausblick. Nicola Brandt ist Leiterin des Berliner Zentrums der Organisation.
Unsere Schlussfolgerung ist, dass im Aggregat eigentlich gar nicht so viel passiert. Also wenn, dann fällt Minimalbeschäftigung weg. Die größte Veränderung ist eigentlich in den Jobs, in sehr, sehr vielen Jobs, die sich einfach grundlegend in ihrem Qualifikationsprofil ändern werden. werden im Tätigkeitsprofil. Und dann gibt es natürlich auch Branchen, das sind besonders die emissionsintensiven Branchen, da werden Arbeitsplätze wegfallen, das tun sie auch jetzt schon. Aber es gibt andere Branchen und Tätigkeiten, wo neue Arbeitsplätze entstehen. Das heißt vor allen Dingen eine große Veränderung auf dem Arbeitsmarkt.
Wobei die Voraussetzungen für ein Gelingen der grünen Transformationen der Wirtschaft derzeit recht gut sind. Viele Länder verzeichnen ein historisch hohes Beschäftigungsniveau und eine relativ geringe Arbeitslosigkeit. Und der Transformationsprozess habe längst begonnen. Rund 20% der Erwerbsbevölkerung im OECD-Raum sind aktuell schon in umweltorientierten Berufen beschäftigt und nur rund 7% entfallen noch auf treibhausgasintensive Branchen wie die Autoindustrie oder die Stahlproduktion, weshalb die grüne Transformation auch nur einen moderaten Effekt auf die Gesamtbeschäftigung haben wird, so der OECD-Beschäftigungsausblick. Und auch wenn keine Zahlen genannt werden, Arbeitsplätze werden verloren gehen, so Nicola Brandt.
Die Problematik entsteht dadurch, dass emissionsintensive Industrien überall in der OECD oft regional sehr stark geclustert sind. Und die neuen Arbeitsplätze, die entstehen oft nicht in der gleichen Industrie, aber vor allen Dingen auch nicht in der gleichen Region. Das heißt, es wird auch schon viel Anforderungen an den Staat stellen, diese Veränderungen abzufedern, zum einen durch Weiterbildung, aber vielleicht auch die Mobilität ermöglichen, damit Menschen umziehen können, die in einer Region leben, die besonders betroffen ist und die es nicht schafft, die neuen Arbeitsplätze in der Form anzuziehen, wie alte wegfallen.
Im obersten Qualifikationsmanagement würden viele der neuen umweltorientierten Berufe ähnliche Kompetenzanforderungen aufweisen wie die alten emissionsintensiven Jobs. Für hochqualifizierte Arbeitskräfte würde sich somit vergleichsweise wenig ändern. Bei gering qualifizierten Arbeitskräften sei dies deutlich schwieriger. Die Autoren des OECD-Beschäftigungsausblicks setzen hier auf teils schon vorhandene Initiativen der Politik und der Wirtschaft. So wurde beispielsweise in Deutschland 2023 im Rahmen des Bürgergeldgesetzes auch eine Weiterbildungsprämie und ein monatliches Weiterbildungsgeld eingeführt. Es geht um Förderung, so die Leiterin des Berliner Zentrums der OECD.
In der Metallindustrie, Automobilindustrie, da gibt es Programme, dass man sich vorher überlegt, was brauche ich denn für neue Qualifikationsprofile? Wie kann ich denn meine gesamte Belegschaft jetzt schon darauf vorbereiten?
Klar, aber auch Arbeitskraftverluste in den emissionsintensiven Sektoren seien kostspieliger als in anderen Bereichen, so der Bericht. Umso wichtiger seien Maßnahmen, die die Beschäftigten bei einem Arbeitsplatzwechsel effektiv unterstützten. Etwa Transfergesellschaften, die im Rahmen von Sozialplänen bei Entlassungen gegründet werden. Oftmals Instrumente, die in der Geschichte der Bundesrepublik bei einem wirtschaftlichen Strukturwandel schon öfters angewendet wurden. Fazit des Beschäftigungsausblicks: Die grüne Transformation könne gelingen. Viele OECD-Länder, darunter auch Deutschland, hätten dafür keine schlechten Voraussetzungen. Verhaltener Optimismus also. Nicola Brandt.
Insgesamt als Gesellschaft, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man eine gute Sozialpartnerschaft hat, Politiken, die das abfedern, dann braucht man sich nicht zu fürchten. Eigentlich bietet es mindestens so viele Chancen wie Risiken.
Dieter Nürnberger berichtete. Das Ziel, die bedrohte europäische Wildkatze zu schützen und ihren Lebensraum in Deutschland zu erhalten und zu vernetzen. Seit 20 Jahren gibt es jetzt schon das Rettungsnetz Wildkatze vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Zunächst in Thüringen und Hessen, mittlerweile deutschlandweit. Vor der Sendung konnte ich mit Friederike Scholz vom BUND sprechen. Sie ist dort für Wildkatzenprojekte zuständig. Ich habe sie zunächst gefragt, warum vor 20 Jahren das Rettungsnetz für Wildkatzen ins Leben gerufen wurde.
Ja, damals, das war ja 2004, da war die Wildkatze noch so eine ziemlich unbekannte Tierart. Die meisten Menschen haben damals bei dem Begriff Wildkatze wohl eher an verwilderte Hauskatze gedacht. Dabei ist die Wildkatze ja ein echtes Wildtier. Die hat mit Hauskatzen jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun. Daher wollten wir diese seltene und gefährdete Tierart Wildkatze in den Fokus nehmen und auch den Schutz voranbringen. Und außerdem leidet die Wildkatze ganz stark unter der Zerstückelung von Lebensräumen. Also ihre Waldlebensräume sind sehr zerstückelt durch Straßen und Industrieanlagen und Siedlungen und Autobahnen. Und dieses Problems wollten wir uns auch annehmen und eben diese Lebensräume wieder vernetzen.
Und welche Schutzmaßnahmen wurden denn da seit 2004 ergriffen?
Also ganz zentral im Projekt ist die Anlage von sogenannten Korridoren. Das sind solche grünen Waldstreifen aus Bäumen und Büschen. Und entlang dieser Waldstreifen kann die Wildkatze sehr schön von einem isolierten Waldgebiet ins andere laufen und viele andere Tierarten natürlich auch. Und von diesen Korridoren haben wir im Projekt in den letzten 20 Jahren 33 Stück pflanzen können in vielen Bundesländern und konnten so eben diese Waldvernetzung auch voranbringen.
Warum sind diese Korridore wichtig?
Weil eben unsere Landschaft sehr, sehr zerschnitten ist. Das ist uns oftmals gar nicht bewusst, wie stark wir Menschen die Landschaft hier bei uns prägen. Wenn man sich vorstellt, man ist ein Wildtier, was von Wald A zu Wald B kommen möchte, dann hat man halt wirklich viele Hindernisse zu überwinden. Und das ist für viele Tierarten und auch die Wildkatze wirklich ein großes Problem. Die kommen einfach nicht von A nach B. Und deswegen wollten wir die Vernetzung voranbringen und diese Korridore pflanzen.
Und wie erfolgreich sind Sie da jetzt in dem Projekt? Sie haben gesagt, 33 Korridore konnten gepflanzt werden. Ist das auch die Bilanz, die Sie jetzt ziehen?
Genau, aber das Projekt hat auch noch viele andere Bausteine. Zum Beispiel erfassen wir auch seit vielen Jahren die Bestände der Wildkatze. Die sind ja sehr, sehr scheu und heimlich. Und oftmals weiß man gar nicht, gibt es im Waldgebiet überhaupt Wildkatzen oder nicht. Und daher kann man solche baldrian getränkten Lockstöcke in den Wald stellen und so der Wildkatze auf die Schliche kommen.
Können Sie das nochmal ganz kurz erklären? Was haben Sie da in den Wald gestellt?
Also das sind im Endeffekt so angeraute Dachlattenstücke und die werden eben mit Baldrian besprüht. Und viele, die eben auch Katzen zu Hause haben, wissen, dass Katzen total auf Baldrian abfahren. Und wenn man diese baldrian getränkten Lockstöcke in den Wald stellt, in der Paarungszeit, im Winter, da kommen die Wildkatzen und reiben sich an diesen Stöcken und dann hinterlassen die Haare. Und diese Haare kann man absammeln und eben genetisch analysieren lassen. Und dann weiß man ganz genau, war das eine Wildkatze oder nicht und muss dafür gar keine gesehen haben. Und das machen wir auch schon seit 2010 mittlerweile und konnten so schon über 2000 verschiedene Wildkatzen nachweisen. Und eben auch viele neue Vorkommen auf die Art und Weise aufspüren.
Und haben Sie das jetzt in den vergangenen 20 Jahren alles aus eigener Hand gemacht, also vom BUND? Oder wie und wo wurde denn vielleicht auch die Bevölkerung mit in das Projekt eingebunden?
Genau, also wir hatten ja seitdem viele Einzelprojekte, also einmal in den Bundesländern, aber auch länderübergreifend auf Bundesebene. Und da hat auch zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz uns stark gefördert und viele andere Drittmittelgeber auch, die eben Geld dazu gegeben haben, dass wir das machen können. Und natürlich ist aber auch die Bevölkerung ganz, ganz zentraler Partner für uns. Also kann man sich ja vorstellen, wenn wir da vor Ort versuchen, solche Wanderkorridore anzulegen, da brauchen wir einen ganz, ganz direkten Kontakt eben zu zum Beispiel Forstleuten oder auch Landwirtinnen und Landwirten, die eben uns diese Flächen zur Verfügung stellen und da mit uns zusammenarbeiten. Und zum Beispiel bei der Erfassung der Wildkatzenbestände mit diesen Lockstöcken, da arbeiten wir auch ganz, ganz eng mit Freiwilligen zusammen. Das sind einfach Leute, die Lust haben, in ihrer Freizeit uns zu unterstützen. Und die betreuen eben diese Lockstöcke und stapfen da mitten im Winter bei Wind und Wetter zu diesen Lockstöcken und sammeln die Haare ab. Und das haben mittlerweile über 2600 Freiwillige im Projekt gemacht. Das ist eine ganz tolle Bilanz. Und das zeigt, dass man eben auch mit dieser Tierart viele Leute begeistern kann.
Wie sind denn, das würde mich gern noch interessieren, wie sind denn die generellen Reaktionen der Bevölkerung auf die Wildkatze im Allgemeinen und auf das Wildkatzenprojekt jetzt im Speziellen? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Wolf denkt, das sind ja die Akzeptanzen in der Bevölkerung mitunter nicht ganz so hoch. Wie ist denn das bei der Wildkatze?
Also wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Wildkatze ein großer Sympathieträger ist. Die ist ja auch erstmal vom Erscheinungsbild her gar nicht so viel größer als eine normale Hauskatze und ist auch wirklich eine Mäusejägerin. Über 80% sind eben Mäuse in ihrer Nahrung. Das heißt, da ist schon mal jetzt nicht so ein Gefährdungspotenzial irgendwie da. Und sie ist ja auch wirklich ein schönes, faszinierendes Tier. Und die meisten Menschen kann man eigentlich sehr gut mit diesem Tier erreichen und die finden die Wildkatzen toll und arbeiten deswegen doch gern mit uns zusammen.
Sagt Friederika Scholz vom BUND.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Bohrmaschine kaufen, um ein Loch in die Wand zu bohren? Nicht unbedingt die nachhaltigste Lösung und teuer ist es auch. Aber es gibt Alternativen, vielleicht die Nachbarn fragen, ob man sich das Gerät ausleihen kann. Eine andere Lösung, wenn man möglichst wenig Geld ausgeben will oder kann, eine Bibliothek der Dinge. Columba Krieg weiß, wie die funktioniert.
Dosenwerfen ist ein beliebtes Spiel für den Kindergeburtstag. Wer so etwas nicht zu Hause hat, aber trotzdem vielleicht den nächsten Geburtstag mit Gruppenspielen versüßen möchte, der könnte in einer Bibliothek der Dinge fündig werden. Das sind Orte, an denen man Gegenstände ausleihen oder vor Ort nutzen kann. Solche Einrichtungen gibt es immer häufiger in Deutschland. Oft sind sie Teil der lokalen Bibliothek.
Also es soll eben nicht nur darum gehen, ein Buch auszuleihen, sondern eben auch mal vielleicht ein Gerät, was man nicht so häufig braucht, was eben zu Hause sonst hauptsächlich rumliegt und man packt es dann einmal im Jahr oder alle halbe Jahr mal aus. Und das wäre natürlich auch total geeignet, sowas in der Bibliothek auszuleihen.
So Bodo Pohler von der Stadtbibliothek in Köln-Kalk. Angefangen hat das Verleihen von Gegenständen hier 2018 mit Musikinstrumenten.
Vielleicht möchte man einfach mal was ausprobieren und man möchte nicht direkt einen Kurs haben oder irgendwas, sondern möchte es erstmal zu Hause ausprobieren, so wie fühlt sich das an. Vielleicht sogar auch mit einem YouTube-Video, wie muss ich das halten, wo kriege ich einen Ton raus, bevor man dann sagt, okay, das ist cool, das möchte ich wirklich lernen und widme dich deinem Kurs oder so.
Vor Ort kann man in Köln-Kalk sogar einen 3D-Drucker benutzen. Und in der Kölner Zentralbibliothek gibt es noch andere größere Gegenstände.
Man kann dort ein Schlagzeug spielen, man kann dort auch, aber auch eine Overlock-Nähmaschine, also eine Nähmaschine, die direkt schneidet und versäubert. Und das hat halt auch nicht jeder zu Hause. Gerade in Köln, wo teilweise auch beengte Wohnräume sind, ist es auch schön, wenn man eben Sachen nutzen kann.
Etwa 2/3 der Leihsachen sind immer unterwegs. Der absolute Verleihschlager der Sammlung ist eigentlich keine besondere Überraschung.
Totale Hits sind die Spielekonsolen. Wir haben jetzt ein paar Nintendo Switch Lite und die sind immer weg.
Gründe für die Ausleihe gibt es viele, zum Beispiel finanzielle.
Gerade die Spielekonsolen, es ist halt vielleicht für manche Familien auch nicht möglich und die Kinder sind total froh. Oder manchmal sagen die Eltern auch, nee, wir wollen das zu Hause nicht, aber wenn du dir das ausleihst, ist das ein gewisser Zeitraum, dann kann ich damit leben. Und das sind eben diese Sachen, so divers wie alle Menschen sind, so divers sind auch die Anwendungsszenarien. Und so hat man aber genauso dann auch vielleicht mal einen Großvater, der sagt, hier, die spielen da die ganze Zeit, ich will das auch mal ausprobieren, aber ich will das ja jetzt nicht kaufen.
Und dabei ist die Idee der Bibliothek der Dinge nicht nur Zugang zu Gegenständen wie Spielekonsolen zu verschaffen, auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle, denn wer mehr ausleiht, der verbraucht vielleicht auch weniger.
Sharing is caring, sagt man ja auch. Und ich meine, alles, was man eben nicht selber kaufen muss, wo man eben eine Bohrmaschine mal in der Bibliothek ausleihen kann, all das führt natürlich dazu, dass Sachen mehrfach genutzt werden, dass Sachen weniger oft konsumiert, gekauft werden müssen, um dann irgendwo wieder im Müll zu landen.
Um die Bibliothek der Dinge nutzen zu können, braucht man einen Bibliotheksausweis. Der kostet in Köln standardmäßig 30 Euro pro Jahr. Es gibt aber auch viele Vergünstigungen. Bis einschließlich 20 ist der Ausweis kostenlos und auch für SeniorInnen und Menschen mit weniger Geld kostet er weniger. Wer mal vergisst, etwas zurückzugeben, der bezahlt genauso viel wie bei einem Buch. 1 Euro pro eine Woche Verspätung.
Columba Krieg berichtete. Noch eine Meldung. Wie diese Sendung geht auch die Fußball-EM der Männer zu Ende. Die deutsche Umwelthilfe zieht da eine kritische Turnierbilanz. Barbara Metz zog im ZDF-Morgenmagazin eine kritische Bilanz. Sie hob zwar positiv hervor, dass Mehrwegbecher in den Stadien und Fanzonen ausgegeben worden sind, dass aber Kurzstreckenflüge mehrerer Nationalmannschaften nicht das Nachhaltigste seien, was man sich vorstellen könnte. Zudem sei die EM, das Plastik bei dem EM-Merchandising mit viel Plastik überzogen und deswegen wenig nachhaltig. In den Informationen am Mittag mit Dirk Müller geht es um den NATO-Gipfel. Ich verabschiede mich, am Mikrofon Tom Funke.